Shoretime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Jana Walter.
Bizarr geformte Bäume, die aus dem Wasser ragen, flauschiges Wollgras, das sich im Takt des Windes bewegt und Kraniche im Morgennebel. Moore sind unglaublich faszinierende Landschaften. Dabei können sie noch sehr viel mehr als optisch zu beeindrucken. Sie sind enorm wichtig für den Klimaschutz. Ich sitze heute mit zwei echten Moorexperten zusammen. Björn Henning Rickert ist Biologe und Vorsitzender der Naturschutzbundgruppe NABU in Neumünster und als einer von drei Schutzgebietsbetreuern quasi Augen und Ohren des Naturschutzes im Dosenmoor. Neben ihm sitzt Leif Rettig von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Er ist absoluter Experte auf dem Gebiet biologischer Klimaschutz und hält regelmäßig Vorträge über diese einmaligen Landschaften. Willkommen ihr beide und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir ein bisschen über diese faszinierenden Landschaften zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, damit wir erst einmal verstehen, über was wir heute eigentlich genau reden, wollen wir erst mal wissen, was sind denn überhaupt Moorlandschaften und wie entstehen diese? Vielleicht magst du, Leif, uns das einmal versuchen, mit einfachen Worten zu erklären.
Also ich finde es immer ganz spannend, wenn man sich vorstellt, dass wir vor etwas mehr als 10.000 Jahren in Schleswig-Holstein noch eine Eiszeit hatten. Das heißt, wir hatten einen ganz dicken Eispanzer über uns und alle Moore, die wir hier haben, sind erst nach der Eiszeit natürlich entstanden. Und ich würde es mal vereinfacht darstellen, der Prozess ist so, dass man abgestorbenes Pflanzenmaterial hat und dieses Pflanzenmaterial irgendwann in eine Phase kommt, wo man eben Luftabschluss hat und sich dann eben Torfe bilden. Also jetzt im Hochmoor zum Beispiel sind ja die Pflanzen, die da wachsen, die Torfmoose. Und die Torfmoose sind eben ganz besondere Pflanzen, die auch an diese Lebensräume angepasst sind. Und die haben zum Beispiel, was ich immer ganz spannend finde, ein Wassergehalt von mehr als 90%. Wenn man das mal mit Milch oder Bier vergleicht, das sind so 72%. Okay. Und dann kann man sich schon vorstellen, welche Rolle Wasser dabei spielt. Und diese Torfmoose, die wachsen also mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von 1 Millimeter pro Jahr. Und dann kann man das so hochrechnen, nach der Eiszeit, also sagen wir mal vor 7.000, 6.000 Jahren sind die ersten Moore in den Ansätzen entstanden. Die wachsen also mit 1 Millimeter pro Jahr. Und zwar so, dass die Torfmoose, die haben eben keine Wurzeln, sondern die wachsen übereinander auf abgestorbenen Pflanzenmaterial. Und irgendwann hat man eine Situation im Boden, wo man eben keine Luft mehr, also keinen Sauerstoffeinfluss mehr hat. Und gerade dieses Anaerobe sorgt eben dafür, dass das Pflanzenmaterial nicht verwittert und dass der Kohlenstoff eben auch im Boden bleibt. Und so wächst das also immer fröhlich weiter. Und dann muss man eben unterscheiden zwischen Hoch- und Niedermooren. Ganz vereinfacht gesagt sind Hochmoore eben Moore, die vom Regenwasser gespeist sind, und Niedermoore Moore, die vom Grundwasser gespeist sind. Mhm.
Wie viele Moore oder wie viel Moorfläche haben wir denn hier in Schleswig-Holstein überhaupt?
Ja, man kann sagen, dass 9% der Landesfläche in Schleswig-Holstein mit Mooren bedeckt sind. Davon ist ein Großteil sind Niedermoore. Insgesamt ist das dann eine Zahl von 187.000 Hektar circa. Interessant ist auch noch ein Vergleich zum Bund. Auf Bundesebene hat Schleswig-Holstein einen Anteil von 10% an der gesamten Moorfläche. Verteilt maßgeblich auf 4 Bundesländer, also Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
Björn, du bist ja speziell für das Dosenmoor in Neumünster zuständig. Das ist ja auch eins der größten und bekanntesten Moore hier. Ist das denn ein Hoch- oder ein Niedermoor?
Es ist ein Hochmoor oder das, was davon noch übrig ist, und gilt als das besterhaltene Hochmoor in Schleswig-Holstein. Und da ich aus Neumünster komme, war das sozusagen immer auch während der Schulzeit schon, wo das Interesse da war, mein Hausmoor in Anführungsstrichen.
Warum sind denn Moore überhaupt so schützenswert und was macht Moore vielleicht im Gegensatz zu anderen Landschaften so besonders und warum muss man sich so aktiv darum kümmern?
Das eine ist, dass wir generell durch die zum Teil sehr extremen Standortbedingungen in Mooren eine sehr hochspezialisierte Pflanzen- und Tierwelt haben, die eben auf diese Bedingungen angewiesen ist und woanders nicht existieren kann. Das aber andererseits eben von diesen ursprünglich vorhandenen Moorstandorten, diese 9%, die Leif eben erwähnt hat, nur noch in Schleswig-Holstein ein, ich glaube, in Promille auszudrückender Rest einigermaßen in seinem ursprünglichen Zustand ist. Man war da ansonsten sehr gründlich, dieses Unland in Anführungsstrichen zu kultivieren, zu entwässern. Man hat gerade in den Hochmooren, in den Krisenzeiten, in dem waldarmen Land Schleswig-Holstein Brenntorf gestochen, um eben die Winter zu überstehen. Und so haben also Generationen von Leuten eigentlich daran gearbeitet, auch noch die letzten Hektar Moor zu entwässern, was dann eben dazu führt, dass einerseits sich die Standortbedingungen so ändern, dass, wenn man es jetzt unter dem Gesichtspunkt Biodiversitätsschutz betrachtet, für diese hoch angepassten Arten einfach der Lebensraum verloren geht und dass eben andererseits die CO2-Speicherfunktion, die ungestörte Moore eben haben, verloren gegangen ist und damit die sogenannte Senkenfunktion, die Speicherfunktion für Kohlenstoff sich umgekehrt hat und eben durch die Beendigung der Bedingungen, die eine Torfbildung zulassen, die Moore angefangen haben, sich wie ein großer Komposthaufen zu zersetzen und sozusagen zu verrotten und dabei wiederum das über viele Jahrtausende gespeicherte CO2 in die Atmosphäre freigesetzt haben und das eben mit der gleichen Klimawirkung wie CO2 aus der Verbrennung zum Beispiel von fossilen Energieträgern.
Ja, wenn man an CO2-Speicher denkt, dann hat man ja eigentlich eher Wälder im Kopf. Leif, was ist denn effektiver, so ein intaktes Moor oder ein Wald?
Also das kann man eindeutig sagen, dass ein Moor deutlich klimawirksamer ist als ein Wald, also in der Schutzfunktion. Wir sagen, das hängt immer von verschiedensten Faktoren ab. Man kann aber sagen, dass so ganz grob über den Daumen ein Moor fünfmal effektiver ist als ein Wald.
Das heißt, mit mehr Moorflächen könnte man ja auch so einiges bewirken, so einiges fürs Klima tun. Die Stiftung Naturschutz ist ja ganz vorne mit dabei, wenn es um die Wiedervernässung der Moore geht. Vielleicht magst du einmal erklären, was da eigentlich genau gemacht wird. Also wie bekommt man überhaupt wieder Feuchtigkeit in die Landschaft? Man kann ja nicht einfach einen riesigen Wasserschlauch da reinlegen, sondern da steckt ja deutlich mehr dahinter.
Also ich würde nochmal vorwegschieben wollen, auch die Relevanz, die das hat fürs Klima, weil man kann, wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, dass eben ein Großteil der Moore in Schleswig-Holstein kaputt ist und die Emissionen, die jetzt da rausgehen, was Björn vorhin so schön beschrieben hat, sind ungefähr vergleichbar mit dem des privaten Autoverkehrs in Schleswig-Holstein oder mit den Emissionen der Industrie. Nur um mal so eine Dimension zu zeigen, wie wichtig das auch ist. Und wir machen dabei zwei Prozesse. Das eine ist, dass wir die Entwässerung stoppen, damit die Vererdungsprozesse gestoppt werden, um zu verhindern, dass eben das gespeicherte CO2 in die Luft gelangt. Und der zweite Prozess ist der, dass wir ein Moor wieder so herstellen, dass wir ein aktives Torfmooswachstum haben und dass das Moor zusätzlich noch eine Senke ist. Also einmal das, was rausgeht, verhindern, das ist so der erste Schritt. Und das zweite ist, wenn die Torfmoose wieder wachsen, dann haben wir auch eine CO2-Senke im Moor. Und das machen wir natürlich auf unterschiedlichste Methoden. Das hängt immer von der Situation vor Ort ab. Jedes Moor ist anders. Grundsätzlich kann man aber bei der Vernässung unterscheiden, bei den Maßnahmen zwischen Hoch- und Niedermoor. Ich habe es ja schon eingangs erwähnt. Hochmoor ist, wir wollen halt eine Badewanne haben wieder. Und das heißt, wir müssen sämtliche Stöpsel, sämtliche Abflüsse, die da drin sind, erwischen und stoppen, dass nichts mehr rausgeht. Und zum Teil weiß man gar nicht mehr, wo wie Drainagen da liegen. Wir haben da Tonrohre, die sind 80 Jahre alt und die sehen so aus, als wenn man die gestern im Baumarkt gekauft hat, weil die natürlich perfekt erhalten sind. Und die Flächen sind dann eben teilweise landwirtschaftlich genutzt worden. Wir machen das in der Regel so, dass wir Poldersysteme bauen, und zwar so, dass wir uns ein Geländemodell vornehmen und gucken, wie die Höhenunterschiede sind. Und das Ziel ist eben, dass man sozusagen eine Polderung macht, alle 20 cm Höhenunterschiede.
Was ist eine Polderung genau gemeint?
Eine Polderung ist eine Einwallung. Also da ist ein Wall draußen drumherum, eine Verwallung, die eben aus Torf gemacht wird, quasi die wie so ein Badewannenrand ist, dass da eben kein Wasser mehr rauskommen kann. Und wir ziehen so einen Suchgraben, also man muss sich das vorstellen, das sind riesen Baustellen mit fünf Baggern. Das sind auch Spezialbagger, die eben spezielle Laufwerke haben, dass die nicht absaufen im Moor. Die haben dann auch so Baggermatten, nennt man das. Das sind so Holzbretter zum Teil, womit die arbeiten. Und dann fängt das an, also da tritt genau das an, was wir wollen, nämlich dass das Wasser nicht mehr rausgeht aus der Fläche und es wird fröhlich mit Regenwasser gespeist. Und im Idealfall im Winter kommt ein bisschen mehr Regenwasser rein, weil wir im Sommer eben jetzt ja schon, wir sind ja schon quasi mitten im Klimawandel drin und wir haben schon die starken Austrocknungen im Sommer. Und dann muss man so ein bisschen einen Puffer haben im Winter.
Aber da hilft man auch nicht irgendwie noch nach. Also die Badewanne muss irgendwie von Natur aus wieder volllaufen.
So ist es.
Aber das klingt ja sehr, sehr aufwendig. Wie lange dauert das denn, bis so ein Moor wieder intakt ist? Wie lange dauert so eine Wiedervernässung?
Bis so ein Moor wieder so aussieht, wie es früher mal aussah. Da darf man sich nichts vormachen, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr
erleben. Wird man nicht mehr erleben, ne?
Also im wesentlichen Teil.
Ja. Ne?
Also man wird schon Torfmoose noch erkennen können. Im Dosenmoor sieht man das ja auch schön an der Baustelle relativ früh jetzt schon. Aber dass es so aussah wie früher, dauert eben auch seine Zeit dann.
Was kann denn jeder Einzelne oder was kann ich denn noch tun jetzt mit Ausnahme von finanzieller Unterstützung, um dafür zu sorgen, dass die Moore weiter geschützt werden? Was kann jeder Einzelne machen?
Jeder, der beim Einkauf von Blumenerde für den eigenen Garten darauf achtet, dass dort kein Torf enthalten ist, der ein bisschen guckt, wie vielleicht das Frühjahrsblühende, was er kauft, angezogen worden ist und der auch lernt, dass die früher übliche Weißtorfgabe für die Rosen im Garten eigentlich gar nichts bringt, weil es sind keine Nährstoffe drin und es säuert den Boden an und tut den Rosen eigentlich nicht gut. Wer also kurz gesagt auf die Nutzung von Torf im eigenen Umfeld auf diese Art und Weise verzichtet, und es gibt ja viele Menschen mit Garten, mit Balkon, die dort ein entsprechendes eigentlich Potenzial für Einsparung der Torfnutzung darstellen, die können durchaus etwas tun.
Nicht nur dem Klimaschutz zuliebe, sondern auch für die Tier- und Pflanzenwelt sollen wir die Moore ja schützen. Björn, ich habe gelesen, dass der NABU allein im Dosenmoor mehr als 170 Vogelarten gezählt haben soll. Welche gehören denn da zu den besonders spannenden Vertretern deiner Meinung nach? Und was macht die Tier- und Pflanzenwelt im Moor so besonders?
Wir haben dort noch teilweise letzte Rückzugsgebiete für eigentlich ehemals in jeder feuchten Niederung, in jeder feuchten Wiese brütende Arten, wie zum Beispiel den Kiebitz, der im Dosenmoor auch nur noch mit 6 bis 8 Brutpaaren vertreten ist. Aber das ist deutlich mehr, als das gesamte Umfeld zu bieten hat. Diese 170 Arten, da muss man ein bisschen differenziert gucken. Das ist die Zusammenfassung der Brut- und Rastvögel. Also das heißt einerseits tatsächlich die Arten, die dann auch im Frühjahr, Sommer im Moor sind. Zum Beispiel auch der Kranich, der lässt sich im Dosenmoor eigentlich auch von den Hauptwegen aus beobachten. Und man hört ihn, wenn man weiß, wie der Ruf klingt, dann hört man ihn eigentlich relativ regelmäßig. Teilweise sogar im Winter. Wir haben auch Überwinterer im Dosenmoor. Und es sind aber eben auch, wie gesagt, Rastvögel, die nur auf dem Zug mal vorbeikommen. Das können zum Beispiel Gänse sein, die dann weiter nach Norden in ihre Brutgebiete wandern. Und diese Zahl von 170 Vogelarten, muss man ganz klar sagen, liegt ganz klar massiv über dem, was man in einem ungestörten Hochmoor erwarten würde, weil letztendlich das Moor jetzt durch die Entwässerung weitere Lebensräume bekommen hat, wie eben zum Beispiel die Moorbirke wurde ja schon angesprochen, Birkenwälder, die normalerweise allenfalls irgendwo in den Randbereichen eines Moores oder in den Übergangsbereichen zum Umfeld wären, sodass wir in diesen 170 Arten eben auch teilweise Allerweltsarten haben, also auch die Blaumeise zum Beispiel kommt im Dosenmoor vor. Wir haben aber eben auch seltenere Arten, die nicht unbedingt Hochmoorspezies sind, aber eben in diesem Moor ihr Rückzugsgebiet gefunden haben, was ihnen in der umliegenden Landschaft nicht mehr so gelingt. Da gehört zum Beispiel der diesjährige Vogel des Jahres, das Braunkehlchen, dazu, was mit einer guten Anzahl von Brutpaaren auch im Dosenmoor vertreten ist. Schwarzkehlchen, Blaukehlchen, um so ein bisschen die Kehlchen und die Farben mal so ein bisschen durchzugehen. Aber es sind auch, zumindest bis vor kurzem Allerweltsarten wie Graugänse darunter gewesen. Die Graugans hat es jetzt so ein bisschen vergrämt. Der Uhu war ein bisschen fleißig.
Ah, okay.
Der allerdings nicht im Moor brütet, sondern im angrenzenden Buchenwald. Mhm. Aber dadurch kommt eben dieser auf den ersten Blick, wenn man so die Vergleiche hat, doch erstaunliche Artenreichtum bei den Vögeln zustande.
Ja, eine sehr farbenfrohe Vogelwelt. Es gibt aber einen besonders farbenfrohen Bewohner auch im Moor, der Moorfrosch. Der ist aber ja nur zu bestimmten Zeiten in so einem strahlenden Blau zu sehen, richtig?
Ja, das ist dann schon fast ein bisschen exotisch. Der Moorfrosch ist im Prinzip eine Art, die mit dem Grasfrosch sehr, also eng verwandt ist und dem auch sehr ähnlich sieht. Also eigentlich normalerweise ein, ja, vielleicht relativ langweilig braun gefleckter Frosch, der dann aber zur Laichzeit im Frühjahr, das ist meistens Ende März der Fall, aufgrund, ja, eigentlich der Hormone, die ihn dann beherrschen, seine Farbe ändert, dadurch, dass in der Haut auch vermehrt Flüssigkeit eingelagert wird. Und die Männchen des Moorfrosches sind dann für 2-3 Tage, ja, himmelblau leuchtend wie irgendein Baumfrosch aus dem tropischen Regenwald.
Kann man das auch beobachten von den Wegen dort, oder versteckt er sich eher?
Man kann ihn vermutlich eher hören, also wer eben so letzte Märzwoche, erste Aprilwoche im Moor ist, in der Nähe von irgendwelchen Wasseransammlungen und dort ein Geräusch hört, was so klingt, als ob man eine leere Flasche unter Wasser hält. Also so ein Blubbern. Ja. Oder aber auch sehr vielstimmig, also dieses Geräusch hört, der weiß, es sind Moorfrösche in der Nähe. Da die gerade auch zur Fortpflanzungszeit relativ scheu sind und schnell abtauchen, wenn es eine Störung gibt, muss man ein bisschen Geduld haben und sich unter Umständen mal ein bisschen ruhig verhalten. Mhm. Wir haben im Dosenmoor einen kleinen Bohlenweg für Besucher, die dort die Möglichkeit haben, also der ist nicht vom NABU, der ist von der Stadt Neumünster gebaut. Und dort haben die Besucher die Möglichkeit, in einem wiedervernässten Bereich einmal der Pflanzen- und Tierwelt deutlich näher zu kommen, als das sonst vom Hauptweg aus der Fall ist. Und dort kann man, wenn es ein sehr nasses Frühjahr ist, durchaus auch Begegnungen mit Moorfröschen haben.
Spannend, das merke ich mir auf jeden Fall. Das eine ist ja die Tier- und die Pflanzenwelt, die man in den Mooren entdecken kann. Es gab aber ja in der Vergangenheit auch so einige ungewöhnliche Funde, die man in den Mooren in Schleswig-Holstein bereits gemacht hat. Dinge, die dort nicht unbedingt hingehören oder die man dort vermutet. Was würde euch da so einfallen oder was fandet ihr vielleicht besonders beeindruckend, was im Moor schon mal entdeckt wurde?
Also die berühmte Moorleiche haben wir noch nicht entdeckt, aber was wir mal auf
aber die gibt es.
Ja, sicherlich, kann man ja im Museum sehen. Was wir mal entdeckt haben auf einer Baustelle, tatsächlich, fand ich ganz spannend. In 6 Meter Tiefe haben wir einen Eibenstamm entdeckt. Und das ist aus verschiedenen Gründen besonders. Das eine war, dass der Eibenstamm so aussah, als wenn der gestern umgefallen wäre. Und aufgrund der Genese des Moores muss der aber mindestens 4.000-5.000 Jahre alt sein. Und das finde ich schon wahnsinnig spannend. Vor allem, wenn man dann so einen Baum sieht, der eben dieses Alter hat. Mhm. Was der so alles erlebt hat in diesen 4.000 Jahren, da ist man so ein bisschen ehrfürchtig.
Wie sieht das bei dir aus, Björn? Habt ihr im Dosenmoor schon mal spektakuläre Funde gehabt?
Also wir selber, da muss man leider sagen, da findet man im Dosenmoor dann immer lieber also noch aus den 50er, 60er Jahren alte Autos und andere Müllablagerungen, die man da reingekippt hat. Aber archäologisch wertvolle Funde oder aufsehenerregende Funde gab es durchaus auch im Dosenmoor. Das war nun auch keine Moorleiche. Das Textilmuseum in Neumünster hat lange Zeit eine Moorleiche präsentiert, aber das war eine Leihgabe aus Bayern.
Die habe ich sogar auch mal gesehen. Aber ich dachte tatsächlich früher, dass es auch dann aus der Region
wäre. Ich hatte das ursprünglich auch gedacht, aber nein, das war also eine Importmoorleiche sozusagen aus Süddeutschland. Und das Problem mit den Moorleichen ist, dass, oder überhaupt mit archäologischen Funden in Mooren, ist, dass man sie so lange gefunden hat, wie noch von Hand Torf gestochen wurde, weil man dann einfach sozusagen mit der Nase dichter dran war. Als dann nachher in industriellem Maßstab maschinell der Torf abgebaut wurde, dann sind im Zweifelsfalle die Moorleichen halt in der Blumenerde gelandet. Aber aus diesen Zeiten, jetzt um zum Dosenmoor zurückzukommen, gibt es einen archäologischen Fund in Form eines 65 cm langen Haselsteckens. Der wurde in den 1950er Jahren noch beim bäuerlichen Handtorfstich, wenn auch nicht von einem Bauern, sondern von einem Schneidermeister, gefunden. Aber der hat tatsächlich, es ist auch eine Leistung, man holt also so ein 65 cm langes Stück Holz aus dem Moor und erkennt, das ist nicht irgendwas, was ich einfach so wegschmeiße, sondern der hat gesehen, dass auf diesem Stück Holz eingeschnitzte Verzierungen sind. Und zwar 24 Tiere und 2,5 Menschen. Von dem dritten Menschen gibt es nur die Beine. Und insgesamt ist völlig unklar, was es mit diesem Stock als Bewandtnis hatte. Also die Deutungen gehen von Opferstock, eine Art Meldestock mit einer eingeritzten Nachricht oder eben einem Hirtenstock, der einfach zum Viehtrieb genutzt wurde, aus.
Und kann man diesen Stab, diesen Fund irgendwo sich anschauen auch?
Leider nein. Nach meinem Wissen ist er in Schloss Gottorf im Museum, allerdings im Archiv und nicht in der Ausstellung, weil das Problem wohl ist, es ist ein Einzelstück. Man kann es keiner anderen Thematik zuordnen. Und da gerne Themenausstellungen gemacht werden, scheint das nicht so ganz zu passen. Also es gibt ihn noch, aber leider nicht zu sehen.
Vielleicht ändert sich das ja nochmal. Aber die Moorleiche gibt es ja im Schloss Gottorf zu besichtigen.
Mehrere.
Mehrere sogar.
Mehrere. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Es ist aber auf jeden Fall der sogenannte Mann von Dätgen. Also das ist das große Moor bei Dätgen oder zwischen Dätgen und Lob. Ist so ein Pendant eigentlich zum Dosenmoor, ist sozusagen auf der anderen Seite der Stadt, im Nordwesten. Dort haben Strafgefangene früher Torf stechen müssen und haben dann tatsächlich bei dieser Tätigkeit eine Moorleiche gefunden. Zunächst allerdings ohne Kopf. Den Kopf hat man, soweit ich weiß, irgendwie 5 Meter weiter und ein halbes Jahr später erst gefunden. Und sowohl der Kopf als Einzelstück als auch der Rest der Moorleiche waren durch diagonal eingerammte Birkenpfähle fixiert. Und man hat das Ganze dann auch, heute würde man sagen CSI-mäßig, untersucht. Und bei dem Mann war man also ziemlich gründlich. Er wies verschiedene Stichverletzungen auf, darunter einen ins Herz. Er wurde, wie gesagt, geköpft, was wohl im ersten Ansatz auch nicht geklappt hat. Man hat also festgestellt, dass sowohl von vorne als auch von hinten Versuche unternommen wurden, die dann letztendlich erfolgreich waren. Und er wurde offenbar auch noch entmannt, weil ansonsten alle Weichteile da sind. Also man war dort sehr angestrengt, dass er auch wirklich tot war und nicht wiederkam. Ja. Was er nun unter Umständen verbrochen hat, ob er bestraft wurde oder aus welchen Beweggründen auch immer, diese Tat geschah, das ist ungeklärt, aber dieser Fund ist auch ungefähr aus der gleichen Epoche wie der Wattenbeker Stab. Also sie hängen zwar nicht zusammen, aber auch das ist so in den ersten Jahrzehnten, Jahrhunderten nach Christus gewesen.
Aber in gewisser Weise ist er ja wiedergekehrt, weil wir können ihn heute im Museum anschauen.
Richtig, den kann man in Schloss Gottorf tatsächlich bewundern.
Vielleicht kann man ja auch die Museumsverantwortlichen nochmal überzeugen, den Wattenbeker Stab passend dazu mit auszustellen.
Zumindest von der Zeit her würde das passen, ja.
Eben, genau. Also mit den Moorleichen sind wir ja schon direkt beim etwas schaurigen Teil angekommen. Und für einige wirken Moore ja heute noch ein bisschen unheimlich, mystisch. Man hat im Kopf, dass man im Moor auch versinken kann. Live, wie ist denn das? Kann man tatsächlich, wenn man da von den Wegen abkommt, im Moor einsinken?
Also tatsächlich ist es so, dass da, wo die Baustellen stattgefunden haben, man das Moor nicht betreten sollte, weil da sind ja auch Entnahmestellen, wo man den Torf, den Verwallungsbau entnommen hat. Und das ist schon lebensgefährlich, da reinzugehen. Grundsätzlich, wenn man sich in Mooren auskennt, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, da zu versinken, so wie man es sich vorstellt, früher sehr gering. Mhm. Aber man muss natürlich in Mooren, jetzt zum Beispiel auch Dosenmoor, auch schon wissen, wo man da lang geht, denke ich mal.
Also, grundsätzlich soll man sich doch auch auf den Wegen dort aufhalten.
Und das wäre nämlich mein nächster Appell gewesen für Besucherinnen und Besucher, immer gerne ins Moor gehen, aber immer unbedingt auf den ausgeschilderten Wegen bleiben. Ich würde noch ergänzen wollen, weil ich das auch ganz wichtig finde, zu den Verboten gehört natürlich auch, keine Pflanzen und Tiere zu entnehmen. Klingt selbstverständlich eigentlich, aber viele machen das trotzdem.
Ist das leider nicht
und,
immer,
ja. Weil das zum Teil streng geschützte Arten sind. Und genauso gehört auch dazu, keine fremden Pflanzen da einzubringen. Mhm. Was nämlich auch zum Teil gemacht wird, dass Leute da ihre Gartenabfälle einfach, gehört ja keinem das Land, und dann da auskippen. Und dann hat man eben fremde Arten, die da gar nicht hingehören, die aus dem Baumarkt kommen, die von einer ganz anderen Ecke der Erde kommen und die sich zum Teil auch noch invasiv ausbreiten, was natürlich für die dort vorhandenen Arten wiederum mal total kacke ist.
Also die Wege nicht verlassen, nichts dort mit hinbringen und dort lassen und auch nichts entwenden, den Hund an die Leine. Ja, Moore sind halt wirklich auch ein echter Erholungsraum für uns Menschen. Was macht denn eurer Meinung nach so ein Besuch im Moor aus? Warum ist es eurer Ansicht nach es wert, mal den Sonntagsausflug nicht an die Ostsee zu planen, sondern sich ein Moor rauszusuchen und das zu besuchen?
Also wer tatsächlich die Stimmung so eines Moores mal in sich aufnehmen möchte, der sollte das just nicht an einem Sonntag machen, weil dann ist meistens besonders viel los.
Und hängt vom Moor ab.
Ja, hängt vom Moor ab, das stimmt. Aber es sind häufig ja noch große Flächen, die noch mit Glück relativ unzerschnitten sind, unzersiedelt sind. Man hat so ein bisschen teilweise die Möglichkeit, sich nochmal in einer Landschaft zu bewegen, die eben nicht so überlaufen ist, die relativ still ist, die, wenn man das auf sich wirken lässt und man die richtigen Moore erwischt und vielleicht auch die richtige Witterung, also ein Ausflug ins Dosenmoor bei einem Tag mit Novembernebel kann durchaus, was das Erleben von Stimmungen anbelangt, durchaus sehr reizvoll sein. Man kann da auch noch so ein bisschen vielleicht die letzten Reste der einstigen Moorwildnis spüren, die doch noch immer so ein bisschen irgendwo in den Ecken schlummert. Also ich will jetzt nicht die Moore zum Lost Place hochstilisieren, aber so ein ganz bisschen geht es manchmal in diese Richtung des Charakters. Und man kann viele Pflanzen und Tiere eben sehen, die einem im heimischen Garten oder halt im Buchenwald nicht begegnen und wo man dann doch noch so ein bisschen einfach was Besonderes sehen, was Besonderes erleben kann.
Das ist ja schon was Besonderes heute im Landschaftsraum. Wo findet man das noch? Wildnis heißt ja letztendlich vom Menschen nicht mehr beeinflusst. Und das finde ich gleichzeitig das Schöne. Im Moor habe ich so besondere Gerüche, ich rieche bestimmte Pflanzen und habe eine ganz saubere Luft. Ich höre mal kein Motorengeräusch, was ja auch schon selten ist. Wo habe ich das in der Landschaft?
Ja, leider so selten.
Leider, total selten. Und dann finde ich das total schön, sich einfach mal im Moor aufzuhalten. Man kann natürlich schon Wanderungen machen, man kann aber auch einfach mal an manchen Aussichtspunkten verweilen und dann einfach mal stehen und das alles auf sich wirken lassen. Und das macht so was Positives mit einem. Also mich erdet das dann immer total und gibt mir so eine Genugtuung irgendwie. Und ich finde, bei uns im Landschaftsraum gibt es wenig Gegenden noch, wo sowas möglich ist. Ne? Am Meer hat man das ja manchmal auch und so weiter. Aber auch wirklich, wo man kein Motorengeräusch hört, das finde ich schon was Besonderes irgendwie. Und das finde ich schon schön an den Mooren.
Also ja, ganz kann besonders. Ich absolut unterschreiben. Jetzt für Urlauber, für Besucher der Moore, du bist ja auch manchmal, Björn, führst auch manchmal durchs Dosenmoor noch. Gibt es denn generell auch so besondere Führungen, besondere Angebote, die einen durchs Moor begleiten?
Also wir vom NABU aus führen mindestens einmal im Jahr, das ist standardmäßig sozusagen traditionell, eine zur Zeit der Wollgrasfrucht, wenn es besonders reizvoll ist im Moor. Aber grundsätzlich, wenn Anfragen kommen, was immer mal von Vereinen oder von anderen Gruppen auch der Fall ist, dann können wir da auch wir machen das ja alles ehrenamtlich, also im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit können wir da durchaus dann auch eher etwas individuellere Führungen anbieten. Aber da möchte ich durchaus noch auf einen weiteren Verein verweisen, nämlich das Infozentrum Dosenmoor e.V., was es sich zur Aufgabe gemacht hat, eben gerade sozusagen Bildungsarbeit zum Thema Moor zu leisten. Die sind im alten Torfwerk der Firma Hornung in Neumünster-Einfeld, haben auch eine Homepage und die führen regelmäßig auch größere Gruppen, also zum Beispiel Schulklassen und Ähnliches. Dann allerdings nicht kostenlos, sondern gegen einen geringen Obolus. Aber insofern, wer an einer Moorführung in einer Gruppe interessiert ist, wird sicherlich die Möglichkeit haben, da entweder über den NABU oder eben über das Infozentrum Dosenmoor oder auch die Stiftung, die hin und wieder auch mal außerhalb der Froschkonzerte, zum Beispiel im Rahmen ihrer Naturgenussreihe, auch im Dosenmoor in den letzten Jahren regelmäßig unterwegs war.
Also die Idee vom Naturgenussfestival, um das nochmal kurz zu erklären, ist die, dass man eben eine Führung macht, auch in Stiftungsgebieten und danach ist ein Essen, zum Teil auch im Restaurant, zum Teil hatten wir das auch schon mit Sterneköchen, mit Produkten, die zum Teil auch in den Gebieten gewonnen werden. Das heißt, wir haben dann mit Galloway-Fleisch oder mit Schafsmilch oder sonst irgendwas. Also das ist total lecker. Und das zu kombinieren mit einer kompetenten Führung, wie die durch Björn, die dann natürlich zwangsläufig kompetent ist.
danke.
Genau, und das wird auch sehr gerne gefragt. Und wen das interessiert, auch da auf unserer Homepage kann man das buchen, rechtzeitig sich anmelden, sichert Plätze, die sind natürlich auch begrenzt.
Also Käse plus Wein plus Moor, das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Kombination.
War es tatsächlich so, dass diese Verkostung dann vor Ort erfolgte und nicht, also wirklich während der Führung, weil nämlich sich Käse und Wein in einem Bollerwagen transportieren lassen, was der entsprechende Anbieter dann gemacht hat.
Ja.
Und wir dann eben verschiedene Haltepunkte hatten.
Zum Ende würde ich noch gerne eine kleine Schnellfragerunde zum Thema Moore mit euch machen. Was ist eurer Ansicht nach denn spannender? Hoch- oder Niedermoore? Vielleicht du, Björn, zuerst.
Niedermoore.
Wie ist das bei dir?
Ich finde Hochmoore spannender.
Okay, ein Besuch im Moor. Welche Jahreszeit ist für dich die beste, Leif?
Ich finde generell alle Jahreszeiten schön, aber die schönste Zeit ist eigentlich immer das Frühjahr, Mai, Juni, weil dann die ganzen Arten da sind und die Vegetation schon voranschreitet. Und
also grundsätzlich ja, auch Moor ist zu jeder Jahreszeit schön, wobei ich auch finde, dass gerade der Herbst im Moor nochmal seine besondere Seite hat. Wir haben dann auffallend viele unterschiedliche, meistens auch sehr warme Brauntöne, die wir so in der normalen, die Wiesen bleiben ja grün bis in den Winter rum. Aber die Vegetation im Moor verfärbt sich dann doch auch, bis die ersten Fröste kommen. Und das, finde ich, ist nochmal so ein Akzent, der doch da relativ moorspezifisch ist.
Ja, so ein Morgennebel und Kraniche, die da gerade längs fliegen, sind ja auch ein mystisches, schönes Bild. Für Moorneulinge, was würdet ihr empfehlen? Erstmal alleine ein Moor erkunden oder direkt mit einer Führung starten?
Also entweder die Führung oder vielleicht irgendwo mal ein bisschen vorher einlesen, könnte helfen, das zu verstehen, was man sieht.
Oder einfach die Podcast-Folge sich anhören.
Oder sich
dann
die
ist
Podcast-
man ja schon ein Thema drin.
Ja, genau.
Klar, also wenn man jetzt so gut ausgebaute Wege hat wie im Dosenmoor, dann ist das vielleicht auch mal schön, alleine im Moor das auf sich wirken zu lassen.
Aber wenn jetzt jeder von euch nochmal einen Ausflugtipp für ein besonderes, spezielles Moor, ganz gleich wo in Schleswig-Holstein, geben sollte, welches Moor würdet ihr persönlich empfehlen wollen? Das Dosenmoor hatten wir jetzt natürlich schon oft. Das Ausnahme ist das Dosenmoor.
Das hatte ich befürchtet, ja. Also den Tipp, um eben tatsächlich auch noch ein bisschen, wo ich sagte, es gibt im Dosenmoor den Bohlenweg. Da ist es gibt nicht nur im Dosenmoor so einen Bohlenweg, wo man als Besucher eben ein bisschen über die nassen Flächen gehen kann, sondern sowas, was gibt es auch im ebenfalls wieder vernässten Wilden Moor bei Schwabstedt am Südrand, von Holbühlhus aus, meine ich, glaube ich. Ne? Ja. Das, denke ich, wäre dann einerseits auch schon mal ein schöner Anlaufpunkt und zumal das in der Eiderträne Sorgeniederung liegt und dann gleich noch sich weitere Möglichkeiten in dieser weiträumigen Landschaft einfach bieten.
Genau, das Wilde Moor ist ja eine Ecke, wo doch man auch direkt an der Treene ist. Und das Treenetal, da ist auch ganz schön. Zum Teil kann man auch mit Fahrrädern schön langfahren und so weiter. Und wir haben bei uns im Haus auch immer Umfragen gemacht, was die beliebtesten Stiftungsgebiete sind. Und ja, mit Abstand Spitzenreiter ist natürlich immer die Geltinger Birk, ist jetzt nicht im Ganze ein Hochmoor, aber da gibt es eben auch Moore. Und für Leute, die eben nicht aus Schleswig-Holstein kommen, ist das sicherlich ein schöner Ausflug wert oder ein schönes Ausflugsziel, die Geltinger Birk. Wenn man da viele Sachen auch miteinander vereint, da ist man auch am Meer und so weiter.
Ja, dann kommen diese beiden Ausflugtipps ganz weit oben jetzt auch auf meine persönliche Liste. Ich bedanke mich bei euch beiden für den spannenden Einblick in die faszinierende Welt der Moore und wünsche auch weiterhin viel Erfolg beim Schutz dieser besonderen Landschaft.
Gern geschehen und Dankeschön.
Ja, auch vielen Dank und ich möchte auch nochmal die Dringlichkeit unterstreichen, die wir hier haben, auch gerade die Moore zu vernässen, also wie wichtig das ist und wie wenig Zeit wir noch haben.
Das war eine neue Folge von Shoretime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.